Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, es ist Zeit für eine weitere Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Wir haben die 116. Folge und das Thema der heutigen Folge soll sein Sedierung in der Endoskopie. Werden Sie sagen, Moment, das haben wir doch schon mal gehabt. Hier war auch schon mal Till Wehrmann, mein Gesprächspartner. Es ist aber nicht nur die Sedierung in der Endoskopie, sondern es geht um die Frage, ob denn es immer nur Propofol sein muss. Und der Hintergrund für den Titel der heutigen Sendung ist, dass hier doch sich nicht etwas geändert hat, aber dass es hier, sage ich mal, gewisse Ambitionen gibt, die bisher übliche Sedierung mit Propofol nun zu ändern und vielleicht ein anderes Medikament zu nutzen. Und hierüber möchte ich sprechen mit einer Person, die ich ganz gut kenne, Stefan von Delius, Chefarzt am Klinikum Rosenheim. Hallo Stefan, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
Und ich habe dich jetzt natürlich nicht eingeladen, weil ich dich so gut kenne, sondern weil du eigentlich schon von der ersten Sitzung der Sedierungsleitlinie mit dabei warst. Du warst bei jeder Neuauflage mit dabei. Du hast dich wissenschaftlich intensivst mit dem Thema Sedierung beschäftigt. Und machst du es immer noch oder ist es immer noch so ein bisschen so ein Steckenpferd von dir? Kann man das sagen?
Es ist schon noch ein Steckenpferd, aber die wissenschaftliche Beschäftigung damit hat doch nachgelassen, weil natürlich jetzt die Klinik und die Patientenversorgung ganz klar im Vordergrund stehen und man da schon sehr arg zeitlich eingebunden ist, soll heißen, Forschungsaktivitäten sind da deutlich zurückgeführt. Schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man aber auch, sagen wir, seine Bestätigung da in der Patientenversorgung.
Absolut. Und es geht ja letztendlich auch um den Patienten. Vielleicht bevor wir nochmal genau zum Thema nochmal reingehen, trotzdem stellst du dich vielleicht nochmal so kurz vor, ein bisschen so, gut, jetzt wissen wir schon, du bist Chefarzt in Rosenheim, aber was hast du denn gemacht, bis du das wurdest, was du jetzt bist?
Ja, meine Ausbildung zum Internisten, Gastroenterologen, Endokrinologen und Intensivmediziner habe ich in München gemacht bei Roland Schmidt. Und im Klinikum rechts der Isar hatte ich dann die Gelegenheit, bei dir, lieber Alex,
so ist es,
bei
Eckart
Frimberger und Bruno Neu auch, endoskopieren zu lernen und auch viel da zu bewegen, auch wissenschaftlich zu machen, und bin dann später selber Leiter der Endoskopie gewesen und dann gewechselt nach Rosenheim, das war 2017.
2017, wir sind auch schon wieder fast 10 Jahre, dass du jetzt Chefarzt in Rosenheim bist, ne? Aber du beschäftigst dich immer noch mit der Sedierung, haben wir schon gerade gesagt. Und jetzt wollen wir in die Materie einsteigen. Und zwar, wir reden über ein neues Medikament. Wir reden über Remimazolam. Das hat doch jetzt so ein bisschen Wind gemacht. Und man liest jetzt immer wieder so ein bisschen was drüber. Wir kennen eigentlich immer nur das Midazolam und jetzt gibt es das Remimazolam. Bevor wir vielleicht so ein bisschen über die aktuellen Daten reden, und warum wir eigentlich jetzt drüber nachdenken sollten, immer nur noch weiter Propofol zu geben. Was ist denn eigentlich Remimazolam, Stefan?
Ja, Remimazolam ist ein ultrakurzwirksames Benzodiazepin. Das gibt es im Prinzip schon länger, ist in den 90er Jahren entwickelt worden, aber 2021 dann in der EU zugelassen. Und das Neue ist, dass es jetzt auf dem deutschen Markt auch verfügbar ist, seit Anfang des Jahres. Mhm. Es ist ein IV-Medikament, muss also auch gespritzt werden. Es hat als Besonderheit eine molekulare Struktur, die eine Esterbindung aufweist. Ansonsten erinnert es ans Midazolam sehr stark. Mhm. Und mit dieser Esterstruktur, die wird abgespalten durch ubiquitäre Gewebsesterasen. Und das führt dazu, dass es sehr schnell abgebaut wird und unabhängig von der Leber- und Nierenfunktion. Und das ist eben doch ein deutlicher Unterschied zum Midazolam. Das wird über die Leber verstoffwechselt, über CYP3A4. Also das hat einen Einfluss, wenn die Leber da schlechter funktioniert. Und die Metabolite sind auch aktiv vom Midazolam und die werden dann oder müssen dann noch über die Niere ausgeschieden werden. Das heißt, da besteht doch eine Akkumulationsgefahr. Genau. Und der Vorteil ist dann, dass es eben deutlich besser steuerbar ist als zum Beispiel das Midazolam.
Richtig, aber jetzt kann man natürlich sagen, was soll der ganze Wind in Anführungszeichen? Naja, wir haben ja gesagt, Midazolam hat eigentlich bei uns in der gastrointestinalen Endoskopie nichts mehr zu suchen, in Anführungszeichen, steht auch nicht mehr in der Leitlinie drinnen, weil wir ja das Propofol haben. Weil wir ja letztendlich ein Medikament haben, was wir seit vielen, vielen Jahren kennen, was wir von Tausenden, ich würde mal sagen Millionen vielleicht schon von Endoskopien mittlerweile kennen, wo wir uns sehr wohl damit fühlen, weil wir eigentlich diese gesamten Probleme, die wir früher noch hatten mit dem Midazolam, ja, also dass die Patienten, ich sage es jetzt mal banal, nicht ganz weg waren, aber dann nicht mehr wach wurden, ja, oder diesen Hangover hatten, das hatten wir eigentlich alles nicht mehr mit Propofol und haben eigentlich gedacht, jetzt ist doch alles wunderbar, auch wegen der kurzen Halbwerkszeit und wegen der guten Steuerbarkeit. Was ist denn jetzt, sage ich mal, der mögliche Benefit von einem Medikament wie Remimazolam, welches wie Midazolam wirkt, nur sich so kurz steuern lässt oder so gut steuern lässt wie Propofol?
Also von der Steuerung kommst du dem Propofol nahe, vielleicht nicht ganz identisch. Mhm. Der Vorteil, den man annehmen kann zu Propofol, ist, dass es deutlich weniger und seltener Hypoxämien und Hypotonien macht. Mhm. Wenn man der Datenlage so folgt, und ich hatte es auch schon selber in der Anwendung, das würde ich auch so nachvollziehen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es auch die gleiche Sedierungstiefe erreichen kann wie Propofol oder die Zuverlässigkeit der Sedierungstiefe wie bei Propofol. Mhm. Es ist halt so, dass Benzodiazepine auch so einen Ceiling-Effekt haben, das heißt eine gewisse Wirkung am GABA-A-Rezeptor auch nicht überschreiten können. Aber es wirkt deutlich besser und nach als Midazolam und nach Datenlage soll es eigentlich gleichwertig sein dem Propofol, so wird es zumindest suggeriert.
Also es sollte gleichwertig sein, habe ich es richtig verstanden?
Die Datenlage ist so, dass tatsächlich, es gibt ja schon lange, zahlreiche Studien dazu schon publiziert worden sind und schon wieder zu Meta-Analysen zusammengefasst. Und da kommt raus, Untersuchungsqualität ist gleich mit dem Medikament, bei aber deutlich weniger Hypoxämien, Hypotonien, Bradykardien als im Vergleich zu Propofol, das ja doch nur eine geringe therapeutische Breite hat.
Jetzt hast du gesagt, du hast selber schon damit gearbeitet, bist wahrscheinlich einer der, ich würde schätzen, der wenigen, die jetzt schon Remimazolam benutzt haben. Du sagst irgendwie, ist es jetzt genauso oder ist die Tiefe doch ein bisschen schwächer oder bei welchen Patienten würdest du es denn, sag ich mal, einsetzen jetzt? Bei allen, nur bei denen, die, wo du ein Problem jetzt erwartest mit der Steuerbarkeit oder nur bei denen, wo du erwartest, die sollte man auf keinen Fall jetzt einer Hypotonie oder einer Hypoxämie aussetzen. Was waren da so deine bisherigen Erfahrungen?
Also begonnen habe ich jetzt mit eher gesunden Patienten, um da erstmal selber ein Gefühl dafür zu bekommen. Das hat dann ganz gut funktioniert erstmal und auch so mal Gastroskopie, Koloskopie, also eher einfache Untersuchungen, dann aber schon auch mal Endosonographie, auch mal eine Polypenabtragung. Und der Eindruck war schon, dass eine Hypotonie und Hypoxämie eigentlich selten auftreten. Auch bei der 87-Jährigen, auch beim Diabetiker, auch beim Herzinsuffizienten, auch bei dem, der mit 80 zu 50 in die Untersuchung gestartet ist, Blutdruck, tatsächlich wenig beeindruckt die Vitalparameter durch die Verabreichung des Medikaments. Auf der anderen Seite, auch bei der 87-Jährigen hatten wir mal, das war jetzt aber nicht bei jedem Patienten so, durchaus auch nochmal Abwehrbewegungen bei dem Einsatz ist bei der Gastroskopie. Das heißt, die Frage schon ein bisschen nach der Sedierungstiefe und für welche Indikation wir das Medikament einsetzen wollen, also auch für welche Untersuchung.
Und dann ist natürlich noch ein ganz anderer Faktor, ja auch nicht unwesentlich, ne? Die Kosten. Ne?
Ja, die Kosten sind natürlich wesentlich höher als beim Propofol. Ich habe jetzt in Vorbereitung zum Podcast unsere Apotheker angefragt. Also ja? Propofol ist halt unschlagbar günstig. Da kosten 20 Milliliter jetzt in unserem Einkauf 1% 60 Cent und das Remimazolam halt das 30-fache.
Das 30-fache, also für die vergleichbare Wirkung, würde man sagen.
In etwa, genau. Wobei der Preis jetzt ja auch noch nicht ganz festgelegt ist. Das Remimazolam ist gerade im Amnok-Verfahren. Das heißt, die Preisfindung läuft gerade. Das ist auch ein Punkt, wo die DGVS ja eine Stellungnahme gemacht hat in der Zusatznutzen-Bewertung. Und da bleibt natürlich nochmal spannend, wie das dann rauskommt beim gemeinsamen Bundesausschuss und was dann der erstattbare Preis tatsächlich ergibt.
Genau, da hast du mir jetzt hier schon das richtige Stichwort gegeben. Du warst ja auch bei dieser Stellungnahme beteiligt, oder warst, beziehungsweise ich glaube mit Andrea Ripphaus, ist das richtig? Oder?
Genau, Andrea Ripphaus hat gefragt, ob ich da mitschreiben kann, ja.
Genau, und ihr beiden habt sozusagen eine Stellungnahme abgegeben für den GBA zum Nutzen von Remy Mazzolam. Und das musst du jetzt mal kurz erklären, weil ich glaube, wir haben über GABA gesprochen, über GABA-Rezeptoren, aber jetzt müssen wir noch kurz über GBA reden und was da in so einer Stellungnahme wichtig ist. Weil es ist ja schon, sag ich mal, glaube ich, jetzt sowas, was die Szene so ein bisschen aufmischt. Da ist jetzt ein neues Medikament, aber wie, kostet 30 mal so viel? Muss ich das jetzt benutzen oder wo geht die Reise hin?
Ja, es ist natürlich so, dass man sich da auch auf Daten beziehen will, die zu dem Medikament eben vorliegen. Und da ist tatsächlich so, dass es in China schon eigentlich eine ganze Zeit lang angewandt wird und die meisten Studien tatsächlich auch aus China stammen. Und da auch aus der Feder von Anästhesisten. Das kommt also nicht wie jetzt, sag mal, vor 20, 15 Jahren die große Datenmenge beim Propofol von den Gastroenterologen. Und die Anästhesisten kommen hinterher, sondern es ist eher umgekehrt jetzt. Das soll heißen, die Datenlage ist schon eher heterogen und vor allem in Südostasien erhoben. Das ist natürlich ein gewisser Kritikpunkt an den Studiendaten, die da vorliegen. Außerdem weiß man auch nicht so genau, als bezogen auf unsere Situation jetzt in Deutschland mit NAPS, also Sedierung durch eine dritte Person, wie da sich das verhält. Allerdings muss man sagen, die Zulassung in Europa ist schon auch für Anwendung durch den Arzt oder eine speziell geschulte medizinische Fachperson, die eben ähnlich wie jetzt beim Propofol ausschließlich mit der Verabreichung und Überwachung beschäftigt ist.
Ah, das ist ja interessant. Also das heißt prinzipiell, weil ich habe das nämlich auch so im Hinterkopf und ich habe jetzt auch kürzlich wieder das gelesen, auch weil es auch bei uns die Anästhesisten jetzt auch ein bisschen mehr etablieren wollen, dass Remy Mazzolam durchaus auch von einer NAPS-Schwester, also das wäre dann keine NAPS-Schwester, sondern eine NARS-Schwester oder eine NARS-Assistent gegeben werden kann. Obwohl es noch in keiner Leitlinie jetzt in Deutschland drinsteht, obwohl es kein Curriculum dazu gibt, jetzt dieses Medikament, wie man es verabreicht und was man beachten muss. Habe ich das richtig verstanden?
So steht es da in der Zulassung. Der EMA soll heißen, so ist es da definiert. Flumazenil als Antagonist muss unmittelbar verfügbar sein, das steht da auch noch drin. Das heißt jetzt aber nicht, dass man sich den Vorgaben der Leitlinie entziehen kann. Insofern, als dass schwerer kranke Patienten ja auch nicht durch NAPS sediert werden können oder wenn es zusammenkommt mit komplexen Prozeduren, das muss natürlich trotzdem bei Sedierung die Sicherheitsstandards eingehalten werden.
Kann es denn auch sein, also wir haben es ja auch schon im Vorgespräch auch schon mal erörtert, weil ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, auch jetzt was die Sedierung im Allgemeinen betrifft in Europa und in Deutschland. Ich hatte es auch mit Till Wehrmann schon mal gesprochen, als wir auch über die neue Sedierungsleitlinie uns unterhalten haben. Es gibt ja schon nochmal so einen Unterschied, Deutschland oder sagen wir mal Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz im Vergleich jetzt zum anderen europäischen Ausland. Also dass zum Beispiel in Frankreich keine Endoskopie ohne Anästhesisten gemacht werden kann und sollte. Und wenn man sich jetzt so anguckt, was eventuell die ESGE, wir wissen es ja noch nicht genau, weil es noch nicht verabschiedet ist, aber was eventuell die ESGE auch empfiehlt, dass durchaus Remy Mazzolam dann letztendlich gleichwertig gesehen kann zum Einsatz in der Endoskopie. Kann das sein, dass das möglicherweise auch vielleicht was ist, was Europa zwar betrifft, aber uns in Deutschland doch nicht so, naja, beeinflussen sollte, könnte, wird? Was denkst du?
Naja, wir haben ja den großen Vorteil, und das ist sicherlich ein Verdienst von Till Wehrmann und Andrea Ripphaus mit der Koordination der S3-Leitlinie, dass wir ja Propofol unter bestimmten Voraussetzungen verabreichen dürfen als Endoskopiker-Gastroenterologen. Das ist in anderen Ländern eben nicht so, dass Propofol halt streng an einen Anästhesisten gebunden, hat natürlich mitunter auch berufspolitischen Hintergrund. Ursprünglich war ja auch in der europäischen Leitlinie erstmal die Anästhesie dabei. 2010 und 2011 gab es dann aber die Umkehr und Abkehr eben von der Leitlinie und ein Gegenstatement und damit ist es natürlich rausgefallen in den meisten europäischen Ländern, dass da Propofol durch die Endoskopiker bzw. Gastrologen oder eine dritte Person da verabreicht werden kann. In den nordischen Ländern zum Beispiel gibt es überhaupt wenig Sedierung. Die machen
unsedierte ohne irgendwas.
Ohne irgendwas. Ja. Also das ist halt ein Flickenteppich in Europa und wir haben natürlich hier eine, sag mal, günstige Position. Ob wir dann Remimazolam brauchen, wo wir das gute Propofol einsetzen können. Ich glaube schon, dass es mitunter bei bestimmten Patienten den Einsatz finden kann oder vielleicht auch mal soll. Vielleicht gerade bei denen, die schon mit einem eingeschränkten Blutdruck oder bei herzinsuffizienten Patienten oder solchen mit schweren pulmonalen Vorerkrankungen in die Untersuchung gehen, könnte ja gerade eben der Vorteil vom Remimazolam, was eben die weniger ausgeprägten Nebenwirkungen betrifft, zum Tragen kommen.
Also eher, sage ich mal, so die ASA-3-Patienten würden wir dann sagen letztendlich, ja. Aber würde man dann wirklich sagen, dass man dann, oder auch, ja, ASA-3 oder Patienten mit eben Komplikationen, wie du bereits schon gesagt hast, aber würde man denn dann wirklich sagen können, dass es dann was ist, was ohne Anästhesisten gemacht wird? Also das hat mich wirklich jetzt verwundert, weil wenn du sagst, es gibt dazu gar keine Daten und auch keine Daten in Deutschland, dass es tatsächlich so zugelassen ist. Also das müssen wir noch mal ein bisschen drüber reden.
Das ist die EU-Zulassung, exakt. Ja. Aber es heißt jetzt nicht, dass die schwerer kranken Patienten durch eine dritte Person Pflege sediert werden können. Ja. Aber es geht um Patientensicherheit. Und das ist ja trotzdem noch so, dass schwerer kranke Patienten dann durch einen intensivmedizinisch erfahrenen Arzt, der zusätzlich vor Ort ist, sediert werden können. Wir können also nicht unbedingt jetzt Personal damit irgendwie einsparen oder die Sedierungsaufgabe zur Pflege bei Schwerkranken verschieben. Das geht trotzdem nicht.
Würdest du denn erwarten, dass es, sag ich mal, von den Patienten, also du hast jetzt ein bisschen Erfahrung und du kennst auch die Literatur, würdest du erwarten, dass es von den Patienten besser angenommen wird oder dass es gleichwertig zum Propofol ist?
Also jetzt mal bezogen auf die Datenlage, sagen die Patienten, das ist mindestens gleichwertig, wenn man sie hinterher wohl fragt, zumindest die chinesischen. Aber es gibt eine Amnesie mit dem Benzodiazepin, das heißt, wenn man die Patienten hinterher fragt, sind sie da auch zufrieden. Ja, das sicherlich. Ich glaube, es geht vor allem halt um den Stress während der Untersuchung, den man haben kann, wenn der Patient vielleicht doch unter Propofol mal eine profunde Hypotonie oder auch eine Hypoxämie hinlegt.
Was ja da immer genannt wird, so auch als Argument, ich meine, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es sind halt so Fragen, die ich irgendwie so habe, dass es antagonisierbar ist. Aber was macht es denn für einen Sinn, ein Medikament zu antagonisieren, was eine Halbwertszeit von ich weiß nicht, unter einer Minute hat unterm Strich?
Ja, erstmal gar keinen Sinn. Letztendlich ist es halt eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, wenn man so will, wo man eben im Notfall einen Antagonisten zur Verfügung hat. Und wie sich das Remimazolam und ob es sich sozusagen da mit im therapeutischen Armamentarium mit einspielt, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber wir haben 20 Jahre Propofol und da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Mhm. Sehen wir in andere Bereiche der Pharmakotherapie, ist alles komplett anders. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, weitere Optionen zu haben, die man dann differentialtherapeutisch für die Sedierung einsetzen kann.
Wir sind schon so langsam am Ende gekommen, aber vielleicht noch eine entscheidende Frage. Wir reden ja auch über Leitlinien und wir reden ja auch darum, was letztendlich auch in den vielen niedergelassenen Praxen tagtäglich gemacht wird bei der Vorsorgekoloskopie. Und das spielt natürlich, wir wollen natürlich unsere Patienten, sage ich mal, eine Umgebung bieten, wo sie sich wohlfühlen, aber die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, glaubst du, dass Remimazolam, wenn das wirklich, sagen wir mal, auch nur 10-mal so viel kostet wie Propofol und eigentlich nur einen marginalen Benefit hat, so wie ich dich jetzt verstanden habe, glaubst du, dass das für die breite Praxis reicht, um tatsächlich die Leitlinien zu ändern oder neue Empfehlungen zu machen? Oder andersrum gefragt, wo würdest du sagen, wenn du jetzt die Leitlinien mit den entsprechenden Vertretern oder Kolleginnen und Kollegen schreiben würdest, wo denkst du, hätte Remimazolam stellen wir.
Da kann ich natürlich nicht, sagen wir jetzt, für mich alleine irgendwo sprechen und die Leitlinien werden natürlich mit vielen Menschen erstellt. Aber
du kannst eine Hypothese abgeben.
Eine Hypothese. Ja, also ich glaube, das Remimazolam braucht sicherlich noch mehr Daten, damit man es auch in S3-Leitlinien höchstes Evidenzlevel aufnehmen kann, in entsprechende Empfehlungsstärke. Ja. Und das haben wir ja auch so mal in dieser Stellungnahme der DGVS formuliert. Also es gibt da jetzt und auch in absehbarer Zukunft keine Verpflichtung, zu dem Remimazolam im Einsatz. Wir haben ein gutes Medikament mit Propofol, aber ich würde mir wünschen, wenn wir weitere Möglichkeiten eben zur Sedierung erreichen und was wir dann einsetzen, könnten wir ja mitunter auch sehen, wie der Patient vorerkrankt ist, welche Komorbiditäten sind. Prinzipiell finde ich es gut, wenn wir einfach mehr Auswahl hätten an Medikamenten, die wir benutzen können.
Weißt du denn, ob es irgendwelche Studien gibt in Deutschland, die laufen? Also du sagst, also wir brauchen neue Studien. Gibt es ja irgendwas?
Ja, nicht, dass ich wüsste.
Okay. Gut. Und dieser GBA, also der GBA ist ja, sage ich mal, das offizielle Gremium, welches entscheidet, ob irgendwie etwas erstattet wird oder nicht. Also da geht es ja mehr oder weniger wirklich darum dann, um das Finanzielle. Weißt du, wann da die Entscheidung ist oder wann da irgendwie gesagt wird?
Also ich hätte es so gehört, dass es im Laufe des Junis eben die Stellungnahme zusammengefasst werden und dann mitunter in der Beurteilung weitergeht, aber es kann sich auch noch ziehen. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch beachten, dass, wenn das Medikament zu billig wird, ob dann die Firma weiterhin den deutschen Markt überhaupt als relevant erachtet.
Aus genannten Gründen, die wir bereits schon gesagt haben, dass einfach in der DACH oder in Deutschlands Propofol so weit verbreitet wird, aber vielleicht in den anderen Ländern, da sehe ich ja wesentlich größeren Bedarf dann wahrscheinlich. Ne?
Durchaus. Aber ich würde trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass auch das Propofol mal natürlich in der Vergangenheit teuer gestartet ist.
Richtig,
das ist zwar schon sehr lange her, aber dann halt auch der Preis nach unten gegangen ist. Muss man sehen, wie sich da das im Zusammenspiel ergibt.
Na gut, also es ist spannend letztendlich. Ich fasse jetzt mal so zusammen. Also immer nur Propofol, Fragezeichen, würde ich sagen, bis auf weiteres Propofol. Wir fahren ja nicht schlecht damit. Es gibt was Neues, du hast es selber erwähnt. Es ist immer gut, wenn sich mal was ändert. Also wenn man nicht jetzt, auch wenn sich's gut bewährt hat, trotzdem ist es immer ganz gut, auch mal neue Dinge mitzubekommen, die vielleicht als Ersatz gelten können. Wie es ist, bei welchen Patienten, da fehlen noch Daten. Ich glaube, ich nehme so ein bisschen mit, vielleicht bei denen, wo es wirklich manchmal ganz, ganz schwierig ist, die Sedierung zu steuern, dass es da einen gewissen Vorteil hat. Das nehme ich jetzt auch mit, aber die Daten fehlen halt noch. Einverstanden?
Einverstanden. Sehr gut.
Sehr schön, Stefan. Wunderbar. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und bin gespannt, wie der GBA ja eure Stellungnahme aufnimmt, beziehungsweise sie mehr oder weniger akzeptiert oder auch nicht. Wir werden sehen. Im Sommer wissen wir mehr. Und bis dahin machen wir weiter wie bisher. Und dir wünsche ich auch, so weiterzumachen wie bisher. Alles Gute und vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank, Alex. Alles Gute auch für dich.
Ja, und unseren Zuhörern, denen wünsche ich auch, dass sie so weitermachen wie bisher. Ich glaube, sie sind informiert worden, haben sie keine Angst, sie verpassen nichts, aber sie wollen natürlich auch wissen, welche Neuigkeiten sich ergeben. Und die nächsten Neuigkeiten, die sich ergeben, die hören sie dann in 14 Tagen mit der nächsten Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopy. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.